¿Qué onda?
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Bienvenidos y bienvenidas zum 152. Onda Info. Der Karneval ist gelaufen. Jecken und Sambistas sind allerseits im Alltag abgetaucht. In Deutschland rätselt man längst wieder über das ausbleibende weiße Wintermärchen. In Brasilien bereitet sich die Linke auf den Staatsbesuch ihres Lieblingsfeinds George W. Bush vor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Die Tristesse kennt kein Ende, die Heiterkeit leider schon. So wie in den Nachrichten.
Schluss mit lustig, zum Beispiel in Guatemala. Die rätselhaften Morde dreier salvadoranischer Politiker auf einem guatemaltekischen Parkplatz beschäftigen seit Tagen die Medien Zentralamerikas.
In Bolivien dagegen reden alle vom Wetter. Anhaltende Überschwemmungen haben ganze Regionen verwüstet. Präsident Evo Morales musste den Ausnahmezustand verkünden.
In Ecuador kann Staatsoberhaupt Correa erstmal durchatmen. Der Machtkampf mit dem Kongress um eine wichtige Volksabstimmung scheint vorerst ausgestanden. Nun kommt vielleicht sogar eine neue Verfassung.
Um juristische Reformen geht es auch in unserem Beitrag zu Argentinien. In Buenos Aires hat ein lesbisches Paar die Gerichte und den Klerus herausgefordert. Ehe für alle soll es geben. Und auf ihrem Weg zum Traualtar haben die beiden Frauen bereits unverhofft viel Unterstützung erhalten.
Im so friedlich beschaulichen Costa Rica ist die Lage innenpolitisch so angespannt wie selten zuvor. Die Auseinandersetzung um das CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA spitzt sich zu. Vom landesweiten Streik- und Protesttag am 26. Februar berichtet unser Korrespondent Torge Löding.
Musik kommt diese Woche von den She-Devils aus Buenos Aires, Wagner-Paar aus Brasilien, den Vagos y Maleantes aus Caracas, Venezuela und Lumumba aus Argentinien. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ecuador. Correa erringt Etappensieg. Ecuadors Präsident Rafael Correa hat sich mit seiner Forderung nach einer Volksabstimmung über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung durchgesetzt. Am 20. Februar gab der ecuadorianische Kongress grünes Licht für eine solche Volksabstimmung. Bislang stand der Kongress in scharfer Opposition zu den Forderungen nach einer verfassungsgebenden Versammlung. 54 der anwesenden 57 Abgeordneten stimmten nun dafür, allerdings blieben über 40 unter Protest der Abstimmung fern. Die letzten Wochen waren von bisweilen wütenden Protesten gegen die Blockadehaltung des Kongresses geprägt. Aufgebrachte Demonstranten hatten Anfang Februar sogar den Kongress besetzt. Am Widerstand der traditionellen Parteien gegen die verfassungsgebende Versammlung endete das jedoch nichts. Jedoch konnte Präsident Correa in den Tagen vor der Abstimmung eine Kongressmehrheit jenseits der konservativen Kräfte schmieden. Zu dieser gehört auch die Patriotische Gesellschaft PSP des Ex-Präsidenten Lucio Gutiérrez. Die Zustimmung der PSP hat offenbar ihren Preis. Nach seiner Absetzung als Präsident durch den letzten Kongress ist es Lucio Gutiérrez verboten, sich politisch zu betätigen. Nun wird gemunkelt, dass der Ex-Präsident zumindest bei der Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung kandidieren darf. Die Abgeordneten setzten ferner durch, dass eine verfassungsgebende Versammlung den Kongress nicht auflösen kann. Als Termin für das Referendum setzte das oberste Wahlgericht den 15. April fest.
Una banda dedicada al robo y hurto de vehículos que venía operando en varias ciudades fue desmantelada por efectivos policiales de ese.
Ajá. Ellos. Epa, Tony. Pasó a América, Silviano.
Landunter in Bolivien.
Noch während wir den Klimawandel diskutieren, steht den Bauern in Bolivien das Wasser bis zum Hals, im wahrsten Sinne des Wortes. Im bolivianischen Hochland führen anhaltende Dürre und Kälteeinbrüche zu Missernten. Währenddessen versinkt das Tiefland im Hochwasser. Die Versorgungslage verschlechtert sich zusehends. Auf den Märkten der Hauptstadt La Paz steigen die Preise, Fleisch wird knapp.
Am stärksten betroffen ist die Region Beni, das traditionelle Viehzuchtgebiet des Landes. Tiere verhungern aufgrund der Missernten oder ertrinken im Hochwasser. Auf den trockenen Inseln im Flutwasser drängt sich das überlebende Vieh. Daneben zelten ganze Familien, die vom Wasser aus ihren Häusern vertrieben wurden. Es herrscht Ausnahmezustand. Schulen dienen als Notunterkünfte, Straßen sind unpassierbar und die Ausbreitung von Malaria und Denguefieber ist zu befürchten. Noch ist Trinidad, die Hauptstadt der Region Beni, von einem Wall geschützt. Doch wenn das Wasser weiter steigt, müsse die Stadt Trinidad vollständig evakuiert werden, so der bolivianische Präsident Evo Morales.
Die Bewohner der Slums, die sich um die Stadt Trinidad herum gebildet haben, sind den Überschwemmungen jetzt schon schutzlos ausgeliefert. Der Vizepräsident Alvaro Garcia Linera verspricht den Bau eines zweiten Schutzwalles, sobald das Hochwasser vorüber ist. Zu spät für die Ärmsten der Armen in den Vororten, deren Hütten bereits von den Fluten weggespült wurden.
Schuld an den nicht enden wollenden Regenfällen scheint vor allem der menschgemachte Treibhauseffekt. Denn die weltweiten CO2-Emissionen verstärken scheinbar nachhaltig und auf negative Weise das pazifische Klimaphänomen El Niño.
Präsident Morales klagt nun an, dass es die Industrienationen versäumt hätten, die Klimaerwärmung zu bremsen. Es seien die reichen Länder, die Schuld an den Überschwemmungen in Bolivien hätten. Tatsächlich gehört Bolivien zu den Ländern, die kaum zum Treibhauseffekt beitragen, aber am stärksten unter dessen Folgen leiden. Meteorologen rechnen noch bis Ende April mit heftigen Regenfällen in Bolivien und Peru.
Guatemala. Drei Mitglieder der rechtsextremen Regierungspartei El Salvadors, ARENA, sind am 19. Februar in Guatemala ermordet worden. Sie waren Abgeordnete des zentralamerikanischen Parlaments Parlacen, welches in dem Ruf steht, Zufluchtsstätte für korrupte Politiker zu sein. Die Abgeordneten waren am Montag, den 19. Februar, als Teil einer Delegation nach Guatemala eingereist, kamen aber trotz Begleitschutz nicht in ihrem Hotel an. Sie wurden später erschossen und in ihrem Fahrzeug verbrannt aufgefunden. Zwei Tage darauf wurden vier Angehörige der Policía Nacional Civil als mutmaßliche Mörder festgenommen. Unter anderem hatten Überwachungskameras sie mit ihren späteren Opfern gezeigt. Doch die Frage nach den Motiven bleibt. Während der salvadorianische Präsident Tony Saca politische Gründe für den Mord ausschloss, zeigte sich Salvador Sánchez Herén von der linken FMLN ratlos.
Wir wollen keinen Kommentar abgeben. Ich glaube, dass das untersucht werden muss. Und wer es auch immer war, ihn muss die ganze Härte des Gesetzes treffen. Wir glauben, dass wir uns darauf konzentrieren müssen. Ich glaube, was in diesem Moment nötig ist, ist, dass die Schuldigen gefunden werden. Und dass sie, wer auch immer sie sind, von der ganzen Härte des Gesetzes getroffen werden.
Zunächst gab es die Hoffnung, dass die Untersuchung dieser Morde einen seltenen Einblick in die Verstrickungen von organisiertem Drogenhandel, Polizei und Politikern geben könnte. Denn einer der mutmaßlichen Mörder war Chef der Abteilung für organisiertes Verbrechen der Policía Nacional Civil. Und immerhin war einer der ermordeten Politiker der Sohn des ARENA-Parteigründers Roberto Dobison. Als Chef der Todesschwadronen war dieser einer der gefürchtetsten Verbrecher des Bürgerkrieges, der von 1980 bis 1992 in El Salvador wütete. Doch die vier verhafteten Polizisten wurden am Sonntag, den 25. Februar, im guatemaltekischen Hochsicherheitsgefängnis in Cuilapa regelrecht hingerichtet. Über den Tathergang gibt es unterschiedliche Vermutungen. Angehörige einiger Gefangener berichteten, Gefängniswärter hätten drei bewaffnete Männer ins Gefängnis gelassen. Andere sagten aus, das Gefängnis werde von Mitgliedern der kriminellen Jugendbande Mara Salvatrucha dominiert. Sie hätten sich an den Polizisten rächen wollen, dadurch sie viele Maras ins Gefängnis kamen. Tatsächlich kam es zu einem Aufstand, in dem der Vizedirektor des Gefängnisses und einige Wärter als Geiseln genommen wurden. Der Ombudsmann für Menschenrechte sagte jedoch, die Gefangenen hätten den Aufstand angezettelt, um nicht für die Hinrichtung der Polizisten verantwortlich gemacht zu werden. Für den Staatsanwalt ist der Fall über die Ermordung der Politiker der ARENA-Partei mit dem Tod ihrer mutmaßlichen Mörder geklärt. Derweil gehen die Verhandlungen mit den aufständischen Gefangenen des Hochsicherheitsgefängnisses weiter.
Sonido diferente por la calle Mayor. del caso de María José Rachid y Claudia Castro parece ser el comienzo del camino hacia la instauración de la figura del matrimonio homosexual en Argentina.
Eigentlich wollten sie nur heiraten. Doch weil Maria eine Frau ist und Carmen auch, lehnte das Standesamt in Buenos Aires den Wunsch des Paares mit großem Bedauern ab. Argentinien hatte seine Schlagzeile für den Monat März gefunden. Gut so, denn der Versuch des lesbischen Paars vor den Traualtar zu treten, war ein wohlkalkulierter Schritt in die Öffentlichkeit. Das Nein auf dem Standesamt war der Start einer großen politischen Kampagne. Ehe für alle eben. Maria und Claudia leben seit 7 Jahren zusammen. Gemeinsam leitet das Paar auch eine lesbisexuelle Frauenorganisation. Bereits vor 4 Jahren haben die beiden sich das Jawort für eine Union Civil, eine eingetragene Partnerschaft, gegeben. Doch diese Möglichkeit gibt es seit 2003 ausschließlich in der argentinischen Hauptstadt. Und eine rechtliche Gleichstellung von heterosexuellen und homosexuellen Partnerschaften bedeutet die Union Civil noch lange nicht. Eine gesicherte Sozialversorgung und das Recht auf Adoption, das ist bisher nur durch eine Hetenhochzeit zu haben. Deshalb kämpfen Maria und Claudia für das Recht auf Ehe, mit allen Extras. Denn bis heute würden diese Privilegien nur den Adams und Evas Argentiniens zugestanden, meint Maria.
Es ist schwierig, weil es konservative Kreise gibt, die sich historisch immer gegen die Freiheit und das persönliche Glück von Menschen gestellt haben. Sie handeln gegen unsere Rechte. Das sind die gleichen Kreise, die sich vorher gegen das Recht auf Scheidung ausgesprochen haben. Sie sind gegen Verhütungsmittel, mit denen man die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten verhindern kann. Das sind die gleichen Leute, die sich jetzt gegen unsere Rechte stellen.
Auch die chilenische Rechtsgelehrte Lorena Fries von der Organisation Menschenrechte für Frauen unterstützt das lesbische Paar. Als Anwältin ist für Lorena der Fall ohnehin ziemlich klar. Die Ehe ist ein universelles Menschenrecht und muss allen offenstehen.
Die Ehe ist ein Menschenrecht, das in internationalen Abkommen verbrieft ist, die fast alle Länder Lateinamerikas unterzeichnet haben. Und diese Abkommen sollte man so interpretieren, dass jeder Mensch das Recht auf Heirat hat. Und nicht ausschließlich so, wie es die Gesetze mancher Länder immer noch vorschreiben, wo Heirat gekoppelt ist an eine heterosexuelle Partnerschaft. Also an ein Verständnis, das Heterosexualität zur Essenz der Ehe verklärt.
Son dientes a noticias horribles. ¿Cómo se supone que pueda dormir?
Die Hetero-Ehe galt und gilt eben als die gesellschaftliche Norm und alle anderen Lebensentwürfe bestenfalls als eine bunte Deko. Geduldete Vielfalt, mehr nicht. Doch Lesben, Schwule und Transsexuelle erfahren auch in Lateinamerika inzwischen mehr Anerkennung. Auch im brasilianischen Süden oder Mexiko-Stadt können gleichgeschlechtliche Paare seit einiger Zeit eingetragene Beziehungen eingehen. Und selbst für den Heiligenbund zwischen Frau und Frau oder Mann und Mann gibt es immer mehr Zuspruch. Eine neuerliche Umfrage der argentinischen Tageszeitung Página 12 in Buenos Aires zeigt, 7 von 10 Befragten sprechen sich inzwischen für gleichgeschlechtliches Eheglück aus. Auch Claudia ist überrascht, nach ihrem Besuch beim Standesamt so viel öffentliche Unterstützung erfahren zu haben.
Wir haben viele Glückwünsche und Ermutigungen von einer Menge netter Menschen erfahren, die sagen, kämpft weiter, denn ihr werdet gewinnen. Das gibt uns Kraft.
Der Einladung zur vorerst gestoppten Hochzeit waren auch Maria José Lubertino, eine Vertreterin der argentinischen Regierung, und verschiedene Abgeordnete und Vertreter linker Parteien gefolgt. Doch so eine breite Zustimmung wie in Buenos Aires finden lesbische und schwule Heiratswünsche nicht im ganzen Land. Vor allem die katholische Kirche tut, was sie kann, weiterhin nur verbriefte, heterosexuelle Fortpflanzungsgemeinschaften zu propagieren. Eine unglaublich undemokratische Missionarseinstellung, meint Anwältin Lorena Fries.
Demokratie bedeutet nicht, Mehrheiten gegen Minderheiten auszuspielen. Vielmehr sollte sichergestellt sein, dass in einer Demokratie jeder seine Ideen ausleben kann und nicht, dass eine Mehrheit ihre Ideen den Einzelnen einfach so aufdrückt. Mir scheint, dass die katholische Kirche in Lateinamerika genau das tut, und zwar besonders bei 2 Kernthemen, bei Ehe und bei Abtreibung.
Musik Maria ist sich bewusst, dass intolerante Traditionsheteros und katholischer Klerus ihren Wunsch nach Ehe auch weiterhin torpedieren werden. Aber Maria ist bereit, bis zur letzten Instanz für ihre Lebenspläne zu streiten.
Wir haben jetzt ein Anwaltsteam beauftragt. Wir werden auch zum Familiengericht ziehen, um unser Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz und unser Recht auf Schutz der Familie einzufordern. Dort werden wir auch unseren Einspruch präsentieren und dann zum obersten Gerichtshof oder zum Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof weiterziehen, falls notwendig sein sollte.
Wann die Hochzeitsglocken dann läuten werden, ist noch ungewiss. Der Trubel um die beiden Turteltäubchen auf dem Weg und das Häubchen hat aber in der lesbisch-schwulen Szene Argentiniens auch zu Kritik geführt. Auf Internetseiten wird gefragt, was für einen Sinn es habe, überhaupt eine so überkommene Instanz wie die Ehe erstreiten zu wollen. Für die Rechtsanwältin Lorena Fries ist die Antwort klar. Nur wenn man die Ehe ihres heterosexuellen Stachels beraubt, kann man sie gesellschaftlich so weit entsäuern, dass sie nicht mehr als Diskriminierungsmittel taugt.
Yo quiero quizás sonar un poquito liviana en esto, pero me parece que aquellos que se centran en el matrimonio.
Ich glaube, dass all jene, die an der Ehe als fundamentales und heterosexuelles Lebensbündnis festhalten, viele menschliche Eigenschaften negieren. Sie blenden unzählige Gefühle aus, die es außerhalb klassisch heterosexueller Partnerschaften gibt. In diesem Sinne stehen wir einer schwerwiegenden Diskriminierung gegenüber. Und diese Diskriminierung ist nicht nur gegen Menschen gerichtet, die keiner strikten heterosexuellen Orientierung folgen, sondern gegen alle, die in der Ehe nicht den fundamentalen Sinn des Lebens sehen.
Am Montag, dem 26. Februar, erlebte Costa Rica eine der größten Demos seiner Geschichte. Mindestens 100.000 Menschen protestierten gegen das CAFTA-Freihandelsabkommen zwischen den USA und Costa Rica. Torge Löding hat sich unter die Protestler gemischt.
Aus der ganzen Republik waren sie mit Bussen angereist. Zehntausende Landwirte, Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, Umweltschützer, Frauengruppen, Indios, ganze Kirchengemeinden und viele andere. Die Bewegung gegen das CAFTA-Freihandelsabkommen mit den USA ist in Costa Rica bunt und vielfältig. Wichtig ist es aber den Vertretern der Nationalen Front gegen CAFTA immer wieder zu betonen, dass ihre Proteste friedlich sind. Und friedlich blieb es am Aktionstag am vergangenen Montag, auch wenn die Stimmung in den Tagen vor der Demonstration spürbar angespannt gewesen ist. Das ging sogar so weit, dass sich oppositionelle Abgeordnete über eine kursierende Rundmail beschwerten, angeblich losgeschickt von einem prominenten Mitglied der Regierungspartei PLN, hieß es darin, die Opposition wolle Waffen ins Parlament schmuggeln. In den Massenmedien gab es zudem eine ausführliche Berichterstattung über die angebliche Gewaltbereitschaft unter Schülern. Den Mitgliedern der alternativen Bewegung der Schüler und Studierenden warf man sogar vor, in San José Chaostage veranstalten zu wollen. Empört wiesen die Schüler das zurück. Juan Camacho ist Sprecher der Bewegung.
Auf dieser Demo sehen wir sehr viele Schüler der Sekundarstufe. Das ist wichtig, denn wir wollen den Regierenden deutlich machen, dass wir hier sind und dass wir auch kämpfen. Dabei rufen wir zu friedlichen Märschen auf. Wir stellen uns gegen diesen Mythos, dass die Märsche angeblich gewalttätig seien. Hier sieht man, wie es wirklich ist. Die Menschen sind friedlich, sie singen und sie tanzen.
Vor allem wollen sich die CAFTA-Gegner Gehör verschaffen. Seitdem die letzte Regierung den Vertrag vorstellte, gibt es erhebliche Kritik an den Verhandlungsergebnissen. Kostarikanische Landwirte fürchten Folgen wie in Mexiko, wo vor 13 Jahren das ähnliche NAFTA-Abkommen in Kraft trat. In Mexiko wurde der Markt zunächst von Billigmaisimporten überschwemmt. Heute, nachdem es kaum noch eine einheimische Agrarproduktion gibt, demonstrieren dort Massen in Hungermärschen gegen die Preisexplosion für Importmais. Außerdem stehe CAFTA für eine unsolidarische neoliberale Wirtschaftsordnung, sagen die Kritiker. Und Umweltschützer sehen die Natur bedroht durch das Abkommen.
Auch wenn CAFTA die Privatisierung von Wasser und Naturressourcen nicht vorschreibt, so öffnet es doch die Tür dafür. CAFTA setzt nationale Umweltgesetze außer Kraft, indem er die nationale Naturschutzgesetzgebung der Logik des freien Marktes unterwirft.
Enttäuscht sind viele Costa Ricaner, weil sie ihre Einwände weder in den Massenmedien noch mit der Regierung von Präsident Oscar Arias debattieren können. Der Sozialdemokrat und Friedensnobelpreisträger spricht viel von Dialog. CAFTA will aber mit seiner einfachen Einstimmenmehrheit im Parlament so schnell es geht beschließen lassen, daran sei nichts mehr zu verhandeln. Auf der Demonstration am Montag mussten sich Fernsehteams wütende Beschimpfungen anhören, da sie einseitig berichten. Der TV-Sender Teletica positionierte seine Kameraleute dann auch vorsichtshalber nur in Helikoptern und auf dem hohen Dach eines Hotels. Zu Wort kommen die CAFTA-Kritiker eigentlich nur in den Unisendern Radio U und dem TV-Kanal 15. Im Internet ergreifen sie deshalb die Initiative. Anti-CAFTA-Blogs schießen wie Pilze aus dem Boden. Kreative Protestfilme gibt es bei YouTube zu sehen und seit vergangener Woche findet man dort auch die alternativen Videonachrichten von La Otra Cara, das andere Gesicht. Die Montagsdemo wurde begleitet von einem namenlosen, aber professionell gemachten Radioprogramm. Nicht nur im Internet war es zu hören, sondern auch ohne Genehmigung auf einer Kurzwellenfrequenz in San José. Für Oppositionsführer Otton Solís von der Mitte-Links-Partei der Bürgeraktion spielt die Demonstration eine wichtige Rolle.
Man hat den Menschen die Möglichkeit zum Dialog genommen. Der neue Präsident hat schon während seines Wahlkampfes jede Diskussion über CAFTA abgelehnt. Die Massenmedien weigern sich, über die Zweifel, die wir haben, zu berichten, und sogar im Parlament wurde die Debatte verhindert. Deshalb nutzen jetzt so viele Menschen diesen Kanal der demokratischen Meinungsäußerung, die Demonstration. Mich erinnert das an die Märsche für Bürgerrechte von Martin Luther King in den USA.
Doch wie weiter? CAFTA polarisiert sich ja auch über diese Woche hinaus. Der Gewerkschaftsvorsitzende Albino Vargas zur Zukunft der Bewegung.
Es ist evident, dass La calle ha quedado hoy certificada como un mecanismo democrático.
Es ist offensichtlich, dass die Straße in Costa Rica zu einem wichtigen Faktor in der Demokratie geworden ist. Wir nennen es das Referendum der Straße. Es müssen Aktionen folgen. Eine Möglichkeit ist der Generalstreik. Das müssen wir jetzt diskutieren. Ich weiß, dass die Kollegen von Telekom und Elektrizitätswerken sich bereits für so einen Generalstreik entschieden haben.
Auch künstlerisch findet die Bewegung ihren Ausdruck. Neues Idol im Jahr 2007 ist der kostarikanische Rapper Nito Man, der bei der Abschlusskundgebung am Montag natürlich nicht fehlen durfte.
A mí me importa que me escuche, que me grabe o me vea, pero la falta me activo, aquí donde sea. Para esta guerra tengo puesto mi chaleco, todo esto comenzó en el gobierno de Abel Pacheco. Ahora estamos en el de Arias, yo, vamos a derecho de libre expresión, yo tengo mis derechos. El TNC hace más rico al rico y más pobre al pobre, o sea, mientras el rico vende nuestro oro, ellos nos pagan con cobre, che, así declárese este ejemplo, ellos le canto pa' que no coman cuento.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.